Morgen. Das, was wir uns heute anschauen wollen, ist ja auch eine Analyse der sogenannten Partikelschwammoptimierung. Deswegen habe ich nochmal dieses Grundgerüst der Partikelschwammoptimierung angeschrieben. Also wir haben halt eine Gruppe hier von Individuen, das sind jetzt S-Individuen. Diese Individuen besitzen halt zwei Werte, einmal einen Vektor, der eine Position im d-dimensionalen Raum beschreibt, nicht? Das sehen Sie halt da oben, diese x1 bis xs, eben Positionen. Und Positionen heißt jetzt in diesem Zusammenhang, dass das eine mögliche Lösung unserer Aufgabe ist. Nicht? Unsere Aufgabe ist, wir haben eine Blackbox gegeben, die ein funktionales Verhalten an den Tag legt. Wir suchen eine Position, wo der Funktionswert möglichst klein ist. Ne? Und wir haben jetzt eben S von diesen Funktionswerten. Und ein Individuum hat eben nicht nur diese Position, sondern ein Individuum hat auch einen Geschwindigkeitsvektor. Wir fliegen irgendwie durch diesen d-dimensionalen Raum und suchen jetzt eben nach Lösungen. Und wir haben eben auch eine Geschwindigkeit, weil wir uns ja durch diesen Raum bewegen. Und nach der Initialisierung, da wird jetzt was ausgewürfelt, laufen wir jetzt eben in Generationen vorwärts und eben nicht wie bei den genetischen Algorithmen, wo ja auch noch zu kommen werden in dieser Vorlesung. Es ist so, dass da neue Individuen erzeugt werden und alte absterben, sondern wir haben diese S-Individuen und die bleiben auch da. Und die berechnen jetzt neue Lösungen auf folgende Art und Weise. Nicht, also wir haben ja schon beim letzten Mal davon gesprochen, wir haben die global beste Lösung. Ne? Also Sie sind jetzt alles die Individuen. Und Sie sind jetzt alle auf der Suche nach diesem Punkt, wo das Minimum angenommen wird. Jeder hat jetzt so einen Punkt und jetzt global ist, ich frage Sie, was haben Sie? Und die beste Lösung, die jetzt von allen gefunden wird, das ist dann PG, also G wie global. So, das, was dann auch noch gemacht wird, dass jeder guckt, wo war ich denn schon mal überall? Und was ist denn meine bisher überhaupt beste Lösung? Also Sie müssen ja nicht an Ihrer bisher besten Lösung sein, sondern da hinten haben Sie irgendwo eine gute Lösung gefunden. Jetzt sind Sie in einer Position, wo keine so gute Lösung ist. Das heißt, Sie wissen immer noch, da hinten, da war es, wo ich meine beste Lösung gefunden habe. Also das hier, deswegen auch hier das I, das ist eine individuelle Lösung und das ist eine, die für alle gleich ist. Ja, und die Sache, die halt das, was die Partikelschwammoptimierung ist, überhaupt ausmacht, das sind diese beiden Gleichungen, das sind die sogenannten Bewegungsgleichungen. Das ist das, wo die Partikelschwammoptimierung sozusagen mit steht oder fällt, das ist das, was es ausmacht. Ne? Also das andere ist nur so das Initialisierungs drumherum gedöns. Das hier ist jetzt das, was Partikelschwammoptimierung ist, nämlich eine Aktualisierung der Geschwindigkeit und dann wird die Geschwindigkeit auf diesen Ortsvektor, auf diese Position drauf addiert. Wir haben ja beim letzten Mal schon das als Grafik mal dargestellt. Wenn wir also hier den Koordinatenursprung haben und hier jetzt die Position xi ist, kann ich auch schön als x ist gleich auch der Punkt, dann ist das ja hier ein Vektor, der zu dem xi führt. So, wir sind jetzt irgendwie schon mittendrin, also dieses k, das sind, kann man sagen, die Generationen. Wir sind jetzt hier irgendwo mittendrin, das heißt, also xi in der k-ten Generation, das ist der Weg, das war mal x0, und das ist jetzt der Weg, den xi genommen hat. Und das hier ist der bisher beste gefundene Punkt. In unserer Schreibweise ist das dann eben das PI, also der beste gefundene Punkt von diesem Partikel hier. Das heißt, das hier ist der Ortsvektor, die Position des besten gefundenen Punkts von XI. Ja, und dann sind ja noch andere Partikel unterwegs und der global beste, das ist der hier, das ist dann dieser Vektor. Ja, und dann haben wir eben noch die Geschwindigkeit von dem Punkt xi, von dem Partikel xi. So, und der neue Geschwindigkeitsvektor ist jetzt eben eine Linearkombination hatte ich aber im letzten Mal schon gesagt, der hier ruft, komm nach hier. Das heißt, hier ist jetzt dann auch tatsächlich einen Vektor wieder natürlich zu berechnen. Der sagt, komm nach hier, das ist also der Vektor von da, wo ich bin, zu dem, wo ich bisher am besten gewesen bin. Dann haben wir diese Sache eben nach hier unten. Der Globalbeste sagt, komm nach hier. Ja, hier ist was Gutes, hier ist bestimmt noch in der Umgebung was Gutes. Dann haben wir noch diesen Vektor. So, und jetzt haben wir eben diese drei Vektoren, den hier, dann haben wir den hier und den hier. Und diese drei Vektoren, die werden jetzt linear kombiniert. Also ne, der Vektor ist halt diese Differenz hier und dieser Vektor ist diese Differenz. Plus nochmal hier eben, ja, das ist dieser Geschwindigkeitsvektor, Vi. So, und die werden jetzt halt addiert und dann haben wir eine neue Geschwindigkeit. Nicht? Also die neue Geschwindigkeit ist dann halt die alte. Ich werde noch gleich zu den Parametern was sagen. Die alte Geschwindigkeit plus dem Ruf zu dem Lokal, zu dem eigenen Besten, plus dem Ruf zum Globalbesten. Das sind diese drei Sachen. Diese drei Vektoren, die jetzt eben dann auch wirklich linear kombiniert werden, das heißt, an diese Geschwindigkeit müssten Sie jetzt diesen Vektor dran machen, das ist aber nur verschoben nach da. Jetzt kommt noch der nach hier unten, das sollte nochmal eine Kopie von dem sein. Das heißt, die neue Geschwindigkeit wäre dann dieser Vektor, das ist jetzt die neue Geschwindigkeit, die wird jetzt eben da auch darauf addiert, das heißt, das hier, wenn das jetzt hier xik ist, dann ist dieser Punkt hier xik plus 1. So, das ist das, was jetzt passiert. Jetzt sind ja noch diese ganzen Parameter da und diese Parameter, werden wir jetzt noch heute dann sehen, sind auch eine sehr wichtige Geschichte. Hätten wir jetzt wirklich nur das, das und das, hätten wir ein deterministisches Verfahren. Ne? Sobald wir die Punkte festgelegt haben, ist der ganze Rest vorgegeben. Nicht das, was passiert, da ist kein Zufall mehr drin. Es ist so, wir wollen ja eine Heuristik laufen haben, eine Heuristik, die auch so ein bisschen eben vom Zufall gesteuert wird. Deswegen versucht man noch ein bisschen mehr zu machen und auch diese drei Vektoren, diese drei Vektoren, die sollen nochmal irgendwie gewichtet werden. Je nachdem, wie Sie sozusagen auch Ihr Verfahren steuern wollen. Das ist ja, hatte ich ja schon gesagt, Partikelschwarmoptimierung ist eben auch bei Leuten, die keinen Informatik-Hintergrund haben, sehr beliebt, weil das ist schon alles, was jetzt hier steht. Das heißt, das kann man sehr leicht natürlich auch programmieren. Und dann mit diesen Parametern kann man den Schwarm so ein bisschen steuern. Es gibt Probleme, wo das eine besser ist, dann gibt es Probleme, wo das andere besser ist. Und das kann man eben auch wieder ganz leicht beeinflussen. Man muss nicht wieder von vorne anfangen, sondern wir haben jetzt hier diese Parameter A, dann diese Bs hier, C und D. Und mit A kann ich jetzt steuern, ob ich überhaupt, oder wie viel Gewicht ich auf die vorhandene Geschwindigkeit überhaupt jetzt noch lege. Also wenn ich sozusagen völlig daran uninteressiert bin, also wenn ich gar nicht wissen will, was die aktuelle Geschwindigkeit ist, setze ich den Vektor hier auf 0. Ja, und 0 mal die alte Geschwindigkeit ist halt dann 0. Dann hätten wir halt nur eine Kombination aus diesen beiden Sachen. Ja, dann würde das halt addiert, das würde die neue Geschwindigkeit, die würden wir natürlich benutzen. Dann würde halt der neue Ort berechnet. Und in der nächsten Iteration wäre halt an der Stelle wieder die 0. Das heißt, die alte Geschwindigkeit würde nicht nochmal benutzt werden. Die wird ja sozusagen zweimal immer benutzt. Also hier kann ich jetzt eben steuern. Das ist eine Konstante. Und diese Konstante A, dieser konstante Vektor A, das nennt man einen Moment. Also wie in der Physik oder in der Mechanik, da gibt es ja Drehmomente, so ist das jetzt hier auch, wie gesagt, das nennt man einfach so, das ist jetzt ein Moment, womit man halt steuern kann, wie stark man die aktuelle Geschwindigkeit in die Berechnung der neuen Geschwindigkeit einbeziehen kann. Wie gesagt, A ist eine Konstante, ist also ein konstanter Vektor. Das müssen Sie wählen und je nachdem, welches A man wählt, oder welches A man wählt, das ist auch problemabhängig. Also, wenn Sie das Problem halt lösen könnten, bräuchten Sie gar keine Partikelschirmoptimierung. Das heißt, man lässt dann Partikelschirme wieder laufen. Bei dem Abbruchkriterium ist eben, dann gibt es halt so irgendwie 10.000 Iterationen. Dann lassen Sie es halt mit dem einen A 10.000 Mal laufen und mit dem anderen A mal 10.000 Iterationen laufen. Und dann das Bessere sagt dann eben auch, vielleicht ist diese Parameterkonstellation eben besser als eine andere Parameterkonstellation. So, das ist also das Erste. Dann das B-Log und das BG sind Vektoren, wo man dann Anziehungskraft zusagt. Das sind auch wieder Konstanten, also können Sie genauso wieder wie das, wie es hier steht, hier auch nochmal hinschreiben. Das sind konstante Vektoren, die Sie wählen in Abhängigkeit von dem Problem, das Sie optimieren wollen. Das sind die Anziehungskräfte. Sie können jetzt hier sagen, ich will gar nicht wissen, wo mein bisher Bestes gewesen ist. Dann können Sie hier dieses B-Log auf 0 setzen. Das wird man halt nicht machen, aber Sie können halt hiermit durch die Wahl dieser beiden Parameter wieder steuern, wie stark dieser Vektor bzw. dieser Vektor mit in die Berechnung der neuen Geschwindigkeit eingeht. Also wenn Sie, es gibt solche Probleme, da ist es am besten, dass man gar nicht mehr guckt, wo man herkommt. Dann kann man halt nur diesen Vektor durchkommen lassen, dann setzt man das hier alles auf ganz kleine Werte. Auch das ist eben etwas wieder, was sehr stark von dem Problem, das man optimieren will, abhängt. Das lässt man jetzt auch wieder für unterschiedliche Parameter Konstellationen laufen. Das nennt man halt dann die Anziehungskraft. C und D ist natürlich jetzt sozusagen das Gleiche. Das sind jetzt auch nochmal Momente. Damit steuert man jetzt eben, wie stark geht der alte Ort in die Berechnung des neuen Ortes ein, wie stark geht die alte Geschwindigkeit in die Berechnung des neuen Ortes ein. Also hier, wie die alte Geschwindigkeit in die Berechnung der neuen eingeht, hier, wie die alte Geschwindigkeit, also diese neue Geschwindigkeit in die Berechnung des neuen Ortes eingeht. Also, würde man das hier auf 0 setzen, wäre das irgendwie was Triviales, was hier gemacht wird. Also 0 sollte das nicht sein. Das, was wir jetzt gleich zeigen werden, ist gleich. Wir werden jetzt zeigen, durch diverse Rechentricks ist es im mathematischen Sinn das Einfachste, beide auf den 1-Vektor zu setzen. Also hier machen wir alles 1, hier machen wir alles 1. Jetzt die Frage.
Ja, das ging in eine ähnliche Richtung, weil es macht doch gar keinen Sinn, dieses C auf einen anderen Wert zu setzen. Weil das liegt ja dann näher am Ursprung, ist das
aber nicht. Nee, es ist nicht näher am Ursprung, sondern hat ja, die Geschwindigkeit geht ja auch noch mit ein. Nee, also die Sache ist ja, woher wissen Sie, wo es hin soll?
Das hat ja mit dem Minimum nichts zu tun.
Nö, überhaupt nicht.
Genau, aber wenn ich den X-Vektor strecke, dann komme ich ja näher an den
Ursprung. Ja, nein, ich sage ja, das sind jetzt die Parameter, an denen Sie halt wirklich schrauben. Also Sie haben jetzt diese paar Zeilen dann implementiert und dann wählen Sie halt die Werte so. Also wenn Sie es wirklich einsetzen, ist es Ihnen jetzt, kommt es ja nicht auf Eleganz an, sondern Sie wollen halt hinterher den besten Wert, den Sie jetzt finden können in endlicher Zeit oder in vertretbarer Zeit, den wollen Sie herausbringen. Und dann drehen Sie halt an diesen ganzen Parametern und lassen es nochmal laufen. Also nicht sagen, hätte man noch gleich nehmen können oder das ist ja unfair, dass man jetzt nochmal an den Parametern dreht, sondern die Sache ist halt die, wir sind da wirklich auf der Suche nach guten Punkten und wir wissen nicht, wo die sind. Deswegen versucht man es halt mit unterschiedlichen Parameterkonstellationen. So, jetzt habe ich zwei Parameter mit Absicht etwas verzögert. Und zwar sind das diese beiden R's hier. Die bringen nämlich jetzt nochmal den Zufall ins Spiel. Ich hatte ja gerade gesagt, das Ganze wäre völlig deterministisch, sobald ich die Punkte fest habe. Das hier sind nur noch lineare Kombinationen von den X und den Vs. Und naja, das, was man so in Mathe lernt, könnte man jetzt einfach sagen, ist ein lineares System, kann ich so ausrechnen. Da muss ich nicht Iterationen laufen lassen. Jetzt haben wir eben noch diese beiden R's und diese beiden R's. Die werden halt gleich verteilt ausgewürfelt. Könnte man jetzt natürlich sagen, auf einem kontinuierlichen Intervall. Wie mache ich denn da uniformly at random? Ja, da wir sowieso nur diskrete Computer haben, sie nehmen einfach eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 für jede Komponente des Vektors. Und das sind halt jetzt wirklich Zufallszahlen oder Zufallsvektoren. Die jedes Mal ausgewürfelt werden. Die werden jedes Mal neu ausgewürfelt und die bringen jetzt natürlich dann diese Zufallskomponente auch mit da rein. Da gibt es jetzt zwei schöne Fremdwörter, die auch wieder ganz zentral sind, eben auch im Bereich des Organic Computing. Und zwar ist es jetzt durch die Wahl dieser festen Parameter, also wenn Sie A, B, C und D einmal gewählt haben, dann ändern die sich nicht mehr. Also natürlich Abbruch und dann neu wählen, aber der aktuelle Schwarm, der läuft, der hat halt A, die beiden Bs, C und D fest. Diese Rs hier, die werden jedes Mal, wenn man an diese entsprechenden Stellen kommt, wird hier der Würfel ausgepackt und es werden neue Werte ausgewürfelt. Das heißt, wir haben jetzt diese Zufallsvektoren und diese festen Vektoren. Und was ist jetzt das Ziel durch diese ganzen Sachen? So, jetzt kommen diese beiden wichtigen Wörter, frage ich auch gerne in Prüfung nach. Kann man sich gut merken, weil sie so ähnlich klingen. Also das Ganze soll halt ein Trade-off zwischen der Exploration sein und der Exploitation. Exploration ist halt hingehen, wo noch niemand war. Ja, als Trekkie darf ich halt sagen, to boldly go where no one has gone before. Also das ist natürlich, Sie haben einen Suchraum und da, wo Sie noch nicht waren, da kann eine noch bessere Lösung sein. Ja, und das sollte der Schwarm halt irgendwie als Möglichkeit haben, da auch mal hinzukommen. Das heißt, die Exploration ist, da ist wirklich so eine Gegend, insbesondere wenn Sie eben auf beschränkten Suchräumen arbeiten, das ist ja auf dem Übungsblatt, das seit letzter Woche aktuell ist, da ist es ja, dass Sie auch einen beschränkten Suchraum haben und wenn irgendwo eine Gegend ist, wo der Schwarm noch nicht hingekommen ist, niemand sagt uns, dass nicht gerade da die beste Lösung zu finden ist. Das heißt, der Schwarm sollte auch mal die Möglichkeit haben, da hinzukommen. So, das ist der Begriff der Exploration, explorieren, gut, da, das ist nicht so ein fremdes Wort. Exploitation, das heißt halt irgendwie ausnutzen, ausbeuten, das heißt untersuche die Umgebung schon gefunden, guter Lösung. Also man sagt halt, da wo schon eine gute Lösung ist, da ist zu vermuten, dass vielleicht noch bessere Lösungen da in der Umgebung sind. Also wenn es hier gut ist, dann ist es vielleicht irgendwo in der ganz nahen Umgebung noch besser. Und das heißt, diese Sache mit dem Trade-off, dass man insbesondere halt eine Zeit lang sozusagen explorieren will, der Schwarm fliegt halt wild durch die Gegend, findet hier was, findet da was. Und nach einiger Zeit soll der Schwarm dann sagen, damit er sich halt irgendwie auf eine Lösung festlegt, nach einiger Zeit soll er sagen, so, das soll es jetzt mit dem Explorieren gewesen sein. Jetzt gehe ich zurück da, wo ich die bisher besten gefundenen Lösungen habe. Und jetzt der ganze Schwarm, na, das ist ja wieder dieses Kooperieren, der ganze Schwarm guckt jetzt nach, wo vielleicht ist in der Umgebung der bisher besten Lösung eine noch bessere Lösung. Und wenn viele da halt suchen, ist es besser, als wenn da nur ein Partikel rumsucht. Also zuerst soll der Schwarm irgendwie wild durch die Gegend fliegen und nach einiger Zeit soll das dann kippen und dann geht der Schwarm in die Umgebung des besten Gefundenen und sucht dann nach noch besseren. Nicht? Deswegen hier Trade-off. Ist allen der Begriff Trade-off klar? Wem ist es nicht klar? Sonst würde ich es nochmal erklären. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal diesen Begriff gesehen habe. Ich hatte ihn dann halt im Lexikon nachgeschlagen, im Wörterbuch, und das hat mir auch nicht so viel geholfen. Das ist so ein typisches Wort, das man irgendwie ins Deutsche nicht richtig übersetzen kann. Also so Geschachere oder so. Das ist, Ist das Abwägung in den Trade-off ist eben wirklich auch so Geschachere, so ein bisschen hier, du, ich gebe dir ein bisschen, du gibst mir ein bisschen und so. Also, wie gesagt, im Deutschen gibt es da wirklich, das ist eines dieser typischen Wörter, und natürlich gibt es im Deutschen auch viele solcher Wörter, aber hier Trade-off ist halt so ein typisches Wort, das ist man, also das, was Sie gesagt haben, ist nicht der Kern davon, sondern es ist auch wieder ein Aspekt. Ne, das, ja, also, das ein, zwei deutsche Wörter haben wir auch, ne, also Trade-off zwischen Exploration und Exploitation. So, und das ist eben wirklich was ganz Wichtiges, ne? Also dass man eine Zeit lang rumsucht, also so im Großen rumsucht und nach einiger Zeit dann dazu wechselt, in einer kleinen Gegend herumzusuchen. So, und naja, was man dann halt nochmal sagt zu diesen Parametern, die steuern halt auch wieder, weil es ja irgendwie so soziale Interaktionen simulieren soll, wie stark man sich auf sich selbst verlässt. Das ist halt, das ist, wie stark man sich auf sich selbst verlässt und das ist, wie stark man sich auf die anderen verlässt. So, nochmal auch eine Sache, die auch wieder in den Prüfungen gern von mir gefragt wird. Wo ist denn jetzt diese Interaktion der Partikel miteinander? Das hier ist doch, das ist die Geschwindigkeit des Partikels. Also da ist nicht irgendwie jetzt, dass die anderen da was mit zu tun hätten. Das hier ist meine beste Position, nicht die von anderen. Das ist die global beste Position. Die ist ja irgendwie für alle gleich. Wo ist denn jetzt überhaupt die Interaktion zwischen den Partikeln? Wo interagieren die miteinander, ja? Genau, das ist die Stimme, die Stelle hier oben. Bestimme die beste bislang gefundene Lösung überhaupt. Das ist jetzt die Interaktion der Individuen. Also diese Zeile ist, dass die Partikel halt miteinander reden müssen, um die beste Position zu bestimmen. Ab dann geht das alles hier lokal vorwärts und dann ist wieder hier die beste global gefundene Position zu bestimmen. Das ist dann wieder die Interaktion der Individuen. So, jetzt nochmal, das Ganze soll ja irgendwie einen physikalischen Prozess simulieren, also einen physikalischen Prozess, irgendwie so eine Bewegung, deswegen heißt das ja Bewegungsgleichung, wir haben Vektoren und mein Physiklehrer, der hat halt immer gesagt, wenn man halt irgendwas rechnet, um sozusagen zu gucken, ob man auf der richtigen Spur ist, man sollte die Einheiten checken. Ja, also man rechnet irgendwie Geschwindigkeit, ist gleich Weg pro Zeit, was weiß ich, also diese typischen Sachen. Und dann sollte man halt immer gucken, was sind die Geschwindigkeiten, die Einheiten, die involviert sind. Ne? Und dann, wenn dann rauskam, Kilogramm ist gleich Meter, dann weiß man, man hat sich irgendwo verrechnet. Dann fängt man nochmal besser von vorne an und sucht die Stelle, wo man irgendwas vergessen hat. Also, wie gesagt, guter alter Trick, ne? Check die Einheiten, wenn die nicht stimmen, dann hast du dich irgendwo verrechnet. Wir wollen jetzt hier auch so einen physikalischen Prozess simulieren. Und mein Physiklehrer, der würde jetzt irgendwie kopfschüttelnd, der würde genau an dieser Stelle erstmal sagen, ist nicht gut, weil was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Ort. Jetzt machen wir wirklich einen Ort, ne? Das ist ein Vektor. Das heißt, hier die einzelnen Komponenten sind, gut, machen wir ISO-Einheiten, Meter. Ne? Also das ist jetzt, ein Ort ist 3 Meter nach hier, 1 Meter nach unten und 0,2 Meter nach da. Ne? Also jede Komponente hat als Einheit Meter. Ne? Also das hier ist Meter. Hier haben wir Geschwindigkeiten. Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde oder, wie gesagt, in den MKSA-Einheiten Meter pro Sekunde. Das heißt, wir addieren auf den Ort, Meter, addieren wir Meter pro Sekunde drauf. Wie gesagt, mein Physiklehrer würde sagen, nee, da habt ihr was falsch gemacht. Jetzt sage ich aber, ja, muss nur mal hingucken. Ne? Das ist völlig physikalisch einwandfrei. Warum ist das physikalisch einwandfrei? Er hatte sich schon vorher gemeldet oder wollten Sie was anderes sagen?
Nein, es ist halt so, wir definieren den Geschwindigkeitsvektor ja auch als Element von R hoch b.
Das ist kein...
Und das ist halt, wenn man sich vorstellt, quasi schon die Geschwindigkeit mal einen Zeitschritt genommen. Und man hat halt den Vektor, die Strecke quasi... die der in einem Zeitschritt zurücklegt als Geschwindigkeit definiert.
Genau, also genau das ist es. Ich schreibe jetzt dann einfach nochmal, ich schreibe jetzt mal die Einheiten hin. Ne? Und das hier ist die Einheit Meter. Also das ist nicht ein Parameter M oder Masse, sondern das ist jetzt die Einheit Meter. Ich glaube, Einheiten schreibt man dann auch gerne irgendwie so in eckigen Klammern. Ne? Also das ist Meter. Das, was wir hier haben, ist Meter pro Sekunde. So. Aber was wir jetzt in Wirklichkeit machen, ist, wenn das eine Geschwindigkeit ist, ne, S gleich V mal T, ne, Geschwindigkeit mal Zeit ist die zurückgelegte Strecke. Und wir gehen hier halt in Generationen vor und an dieser Stelle ist es mal, in Wirklichkeit steht jetzt hier noch mal eine Zeiteinheit. Oder eine Generation. Nicht? Also eine Generation ist das Verstreichen einer Zeiteinheit. Also der aktuelle Ort plus das, wo ich in einer Zeiteinheit hinkomme. Das heißt, hier wird nochmal mal Sekunde multipliziert. Nicht? Also hier, dann kürzen sich halt die Sekunden weg und es bleibt tatsächlich wieder Meter übrig. Und jetzt stimmen auch die Einheiten. Deswegen ist es hier völlig in Ordnung, dass wir auf einen Ort eine Geschwindigkeit drauf addieren. Hier geht es uns jetzt natürlich nur um die Zahlen, wenn wir es implementieren, weil hier steht in Wirklichkeit nochmal, gut, wir müssen auch so punktweise multiplizieren, mal 1, mal eine Sekunde in jedem Eintrag des Vektors. Nicht? Deswegen ist das hier auch wirklich sozusagen physikalisch einwandfrei. Nicht so nach dem Motto, wir addieren ja sowieso nur Zahlen, da sind die Einheiten egal. Also das ist eben auch sauber, was wir da gemacht haben, weil hier steht eben nochmal mal eine Zeiteinheit und das kürzt uns Meter pro Sekunde die Sekunde halt weg. Also das war nochmal dazu, dass wir hier auch wirklich was Sauberes machen und nicht so hudeln und sagen, so ein bisschen nur wie eine Bewegung durch den Raum, aber wenn es dann kritisch wird, dann wir addieren ja nur Zahlen. Das ist es halt genau an dieser Stelle auch nicht. So, dieses Verfahren, das jetzt da steht, das wollen wir jetzt mal analysieren unter diesem Aspekt, den ich ja schon mal angerissen hatte, dass wir die Parameter wählen, sodass der Schwarm konvergiert. Also, dass der Schwarm sozusagen im Unendlichen, ich meine Konvergenz, wir haben jetzt nicht, dass wir im Kontinuierlichen sind, wir auch R hoch D. Wir sagen ja jetzt nicht, dass wir irgendwie auf einem diskreten Raster arbeiten und dass wir nach 738 Schritten dann an der optimalen Lösung sind, sondern wie gesagt im Kontinuierlichen. Da geht es halt wirklich darum, wo es im Unendlichen hingehen würde. Gut, so viel Zeit haben wir nicht, aber sind halt froh, wenn wir überhaupt ein paar mathematische Aussagen treffen können. Insbesondere da, wenn man halt die Genauigkeit groß genug macht, dann kann man halt so sagen, Rundungsrauschen und sowas, das geht gar nicht, also wenn die Funktion, die wir optimieren wollen, nicht wirklich zu pathologisch ist, dann ist eben unsere diskrete Approximierung eines kontinuierlichen Prozesses, da gibt es eine Riesentheorie zu, wie man sowas macht, weil Informatiker oder Leute, die Computer benutzen, die sagen einfach, ich nehme da halt so eine Floating-Point-Zahl, ne, und das ist es. Und wenn die Sachen als gutartig sind, dann gibt es da keine großen Unterschiede zwischen diskret und kontinuierlich. Natürlich kann man sich sofort dann wieder ganz leicht Sachen ausdenken, wo es fürchterlich in die Hose geht. Aber da, wo es angewandt wird, also diese schönen Beispiele, die ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, ne, so, wo man Bohrlöcher hinstellt und welche Bohrer man benutzt. Also nicht Bohrer in der Wand, sondern große Bohrer, wenn man nach Öl bohrt. Sowas kann man mit Partikelschirmoptimierung machen. Gibt es einen ganz berühmten Aufsatz von Leuten aus Stanford, die halt jetzt Ölbohrungen mit Partikelschwammoptimierung steuern. Also wo man was hinsetzt und welchen Bohrer man benutzt. Und da ist diese Sache mit kontinuierlich und diskret zu vernachlässigen. Wir sind ja jetzt, oder ich bin ja jetzt einer von denen, die das Ganze mathematisch analysieren wollen. Und da sagen wir einfach, wir haben einen kontinuierlichen Prozess und wir tun jetzt so, als könnte unser Computer halt sowohl unendlich lange laufen, als auch reelle Zahlen beliebig gut darstellen. Wie gesagt, so in den normalen Anwendungen ist das eben auch keine echte Einschränkung. Also wir wollen jetzt mal gucken, diesen Prozess hier, oder wie man in diesem Prozess die Parameter zu wählen hat, sodass der Schwarm konvergiert. Nicht? Also wir sagen nicht, er konvergiert auch noch an der optimalen Stelle. Das wäre schön, wenn man das auch noch machen könnte. Aber man kann wenigstens sagen, wenn ich die Parameter so und so wähle, dann wird sich der Schwarm auf eine Lösung einigen. Er wird sich auf eine Lösung einigen. Wir sagen jetzt hier aber nichts darüber, wie gut oder schlecht die Lösung ist. Sondern einfach nur erstmal, wenn wir wollen, dass der Schwarm irgendwas ausgibt. Ja, weil sonst wäre der Schwarm halt irgendwie ständig dabei, durch die Gegend zu fliegen. Natürlich könnten wir immer die beste gefundene Lösung ausgeben, aber wir sagen ja, Schwarm soll auch sich auf eine Lösung einigen. Sonst hätten wir sowas wie Blind Search. Wir haben viele Punkte und die hüpfen einfach durch den Raum und irgendwann mal geben wir den besten gefundenen aus. Das ist eben nicht hier hüpfen irgendwie durch den Raum, sondern hier laufen die irgendwie von uns kontrolliert durch den Raum. Und wie müssen wir jetzt die Parameter wählen, sodass unsere Kontrolle oder to control, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, Control heißt ja im Englischen einfach auf Deutsch dann zurückübersetzt Steuerung. Wie steuern wir den Schwarm durch die Wahl der Parameter, dass der Schwarm dann auch irgendwann sagt, so, ich habe mich auf eine Lösung, also als Schwarm, ich habe mich auf eine Lösung geeinigt. Das ist jetzt das Ziel, das wir verfolgen. Wie müssen wir jetzt die Parameter wählen, dass der Schwarm eine Lösung findet? Also Ziel ist jetzt noch ein Ziel. Das war das Ziel des Trade-Offs. Jetzt ist das Ziel Analyse der Parameterwahl. Sodass der Schwarm konvergiert. Das heißt, sich in unendlicher Zeit auf eine Lösung Zeit sich auf eine Lösung festlegt. Wenn es festlegt, heißt eben, der Schwarm sagt, hier, das ist meine Lösung und ich verbessere auch nichts mehr. Dann würde der Schwarm halt weiterfliegen, würde halt nur immer sozusagen die bisher gefundene beste Lösung ausgegeben, was ja auch nicht falsch wäre. Wir sind ja immer an der besten Lösung interessiert. Aber das hier soll jetzt heißen, wenn schon ein Schwarm, dann soll der Schwarm auch sich sozusagen committen und sagen, das ist meine Lösung und ich finde nichts Besseres mehr. So, also das ist jetzt das, was unser Ziel ist. Und na, wir werden jetzt hier, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, das ist irgendwie so ein lineares System. Also hier, das Kombination von Vektoren. Die Vektoren werden nicht miteinander multipliziert. Dieser gekringelte Punkt ist ja einfach nur komponentenweise Multiplikation. Was ich beim letzten Mal hatte ich zwar schon gesagt, ich schreibe es einfach nochmal so hin. So AB, Kringel, CD. Und das sind jetzt nicht die A's und B's aus dem Beispiel hier. Das ist einfach nichts anderes als A mal C und B mal D. Also, ich habe gerade ein neues Vektorprodukt kennengelernt. Das ist jetzt also nicht das mal das plus D mal den oder irgendwie Kreuzprodukt, sondern das ist einfach nur komponentenweise Multiplikation. Ja?
Wie kann man sich nach unendlich langer Zeit auf was festlegen?
Das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist, wir machen jetzt einen kontinuierlichen Prozess. Ich könnte jetzt auch einfach hier Mathe, ne? Kontinuierlicher Prozess, wir machen jetzt den Grenzübergang. Nein. Also, wenn Sie 100.000 Iterationen gemacht haben, wie gesagt, modulo aller wilden Funktionen, wenn Sie jetzt eben doch wieder die Bohrloch-Geschichte machen, 100.000 Iterationen, da tut sich nichts mehr. Da hat sich der Schwarm dann auch festgelegt. Das ist so, als würde man gesagt haben, ja, ich bin jetzt ganz nah am Grenzwert dran. Oder eben so ein ganz ähnlicher Prozess, der werden wir ja später noch dazu kommen, ist halt das PageRank-Verfahren, also die Suchmaschine, also der Suchmechanismus von Google. Da ist es auch so, dass es im Unendlichen gegen den prinzipiellen Eigenvektor konvergiert. Im Unendlichen. Google läuft auch nicht unendlich, irgendwie schneller. Das ist eben auch, weil nach bestimmter Anzahl an Iterationen ist man so nah an dem Grenzwert, dass man sagt, ich habe ihn eigentlich. Und so soll das jetzt hier auch sein. Unendliche Zeit heißt eben lang genug. Wie gesagt, wir werden jetzt eine mathematische Analyse machen. Und das ist ja etwas, was Ihnen eigentlich alle naselang begegnet. So mathematische Analysen, die gehen halt immer beliebig genaue Präzision und eben lange genug ist gleich unendlich. Also was man implementiert und was man mathematisch analysiert, sind halt doch hin und wieder unterschiedliche Sachen. Das ist auch klar. Ich meine, wenn Sie Grenzwerte ausrechnen, Summe 1 durch i Quadrat, gegen was geht das noch? Irgendwie Pi Quadrat Sechstel oder sowas? Ne? Also diese Sachen, dann sagen Sie, ja gut, jetzt schreibe ich das als Programm und dann rechnen Sie es bis i gleich 1000 aus und dann kommt tatsächlich Pi Quadrat Sechstel raus. Natürlich eben nicht, sondern Sie sind nur extrem nah dran. Und so ist das, was wir jetzt hier machen. Auch, ne? Wir machen eine mathematische Analyse und wenn Sie jetzt nicht wilde Sachen implementieren, dann ist das, was in der mathematischen Analyse rauskommt, auch das, was Sie in der Wirklichkeit beobachten können. Und würden Sie jetzt da, wo Sie es nicht beobachten, würden Sie es lange genug laufen lassen, dann würden Sie es doch beobachten. Also das ist dann die Wahrheit immer, wenn Sie es lange genug laufen lassen. So, wie ist das? Die Vektorkomponenten, wenn man hier guckt, na, deswegen hatte ich das ja auch gerade nochmal gesagt, die sind eigentlich alle voneinander entkoppelt. Also die Komponente für die Dimension 5 und die Komponente von der Dimension 9, die sind, wenn jetzt hier gerechnet wird, voneinander unabhängig. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie die Komponente 3 auf die Komponente 9 drauf addieren. Das heißt, hier können wir jetzt, also wenn Sie es implementieren, brauchen Sie nicht irgendwie aus einer Bibliothek Vektoroperationen ranzuholen, sondern das sind halt irgendwie dann Arrays und Sie können dann halt wirklich durch die einzelnen Komponenten durchgehen und hier mit diesen Komponenten dann arbeiten. Nicht? Das heißt, Begründung ist jetzt, das was ich jetzt erzähle, ist jetzt der Grund, warum wir beim Rechnen gleich die Pfeile weglassen können. Wir gucken immer auf eine Dimension und sagen halt, das was ich jetzt mache, gilt für jede Dimension einzeln. Ja, deswegen jetzt das Erste, was wir machen, ist, wir sagen, die Vektorkomponenten diese Vektorkomponenten, die sind entkoppelt. In Mathe, da gucken Sie auch hin und wieder auf Differentialgleichungen und das diese Berechnung von den Eigenwerten, ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal auch, glaube ich, von Schwingungen erzählt, nicht? Dieses Berechnen von Eigenwerten, das ist auch genau Eigenwerte, ne? Die zugehörigen Vektoren spannen ja immer den Lösungsraum auf und das ist genau, dass man nach der Entkopplung sucht. Nicht? Also wenn Sie die Eigenwerte oder die Eigenräume berechnet haben, dann haben Sie, wenn Sie mehrdimensionale Sachen haben, dann werden die eben halt entkoppelt in dem Moment. Nicht? Dann ist halt das, was in der einen Richtung passiert, von den anderen Richtungen nicht abhängig. Nicht? Und dann ist halt das Gesamtsystem über die Überlagerung der einzelnen Sachen. Aber für uns reicht jetzt erstmal hier, die sind entkoppelt. Na, also das ist, die sind entkoppelt. Nicht, also nochmal, was heißt hier entkoppelt? Hier ist es nicht so, dass irgendwie die Dimension 5 die Dimension 9 beeinflusst. Ja, das passiert immer nur an der oberen Stelle und dann, wenn die Rechnung durchgeführt wird, haben die Dimensionen miteinander nichts zu tun. Also deswegen reicht die Untersuchung des eindimensionalen nicht? Die andere Sache, die dann eben ins Spiel kommen wird, ist, der Suchpunkt ist ja auch fest. Ne? Und das ist dann das, wo es im Unendlichen zu PG geht. Das heißt, dann, das können wir dann auch als Konstante wieder sehen. Und dann ist hier oben selbst diese Aktualisierung der bisher gefundenen besten Positionen überhaupt. Ne? Soll ja im Unendlichen soll es ja dahin laufen. Das heißt, diese Bestimmung der bisher besten Positionen überhaupt wird dann eben auch übergehen zu dem, dass wir immer den gleichen haben. Also das soll ja eben der Beste dann sein. Das heißt, das wird dann auch eine Konstante und dann sind die auch wirklich völlig entkoppelt. Wie gesagt, es geht uns darum, wie es im Unendlichen halt aussehen wird. So, und deswegen sieht jetzt dann das Ganze halt so aus, so ohne Vektorpfeilchen. Wegen der Gleichheit hier habe ich den Ding jetzt einfach nochmal den Zeitstempel auch aufgedrückt. Hier wird jetzt sozusagen das immer neu überschrieben. Deswegen habe ich hier die Zeitstempel weggelassen. Den brauche ich jetzt natürlich, weil ich die Gleichheit geschrieben habe. Und das ist ja jetzt wirklich ein funktionaler Zusammenhang und nicht mehr sowas, so Wertzuweisung oder sowas. Also hier, das ist noch ein Programm. Das hier ist jetzt eine mathematische Gleichung. Und hier habe ich dann BG mal RG mal PG, wie gesagt, den Übergang machen wir gleich erst mit dem globalen, minus XK, die neue Geschwindigkeit und der neue Ort ist C mal der alte Ort plus D mal die neue Geschwindigkeit. So, das ist also jetzt unser System, mit dem wir arbeiten. Bei solchen linearen Sachen ist das ja auch eines dieser interessanten Phänomene, dass es praktisch egal ist, wo man anfängt. Ja, also man läuft mehr oder weniger immer also wenn es mehrere so Häufungspunkte gibt, dann hängt es natürlich schon ab, wo man anfängt. Aber ob man jetzt da anfängt oder ein Stück daneben, bei solchen linearen Sachen ist eben oft etwas, was gar nicht so wirklich wichtig ist. Wirklich wichtig ist jetzt eben dieses System von zwei Gleichungen. Und ne, alles linear und so, ne, das ist jetzt also schon etwas, wo wir das Rüstzeug haben, um das mal zu analysieren. Nicht, also keine Quadrate irgendwie an den Klammern da oder noch Wurzeln oder so, sondern das sind jetzt lineare Kombinationen von unseren bekannten Werten. Noch ist jetzt der Zufall hier drin, nicht, also diese Dinger hier, das sind ja jetzt Zahlen aus dem Intervall 0 bis 1 und wir haben die gleich verteilt auf diesem Intervall gemacht. So, jetzt wollen wir ins Unendliche gehen. Was passiert im Unendlichen mit R-Log und RG? Ja? Genau, also wenn Sie das ewig lange laufen lassen, ja, die sind uniformly at random gewählt worden, nicht? Das heißt, der Erwartungswert davon ist ein halb. Das heißt, wenn Sie unendlich oft mal R-Log und RG ausgerechnet haben, ist das so, als hätten Sie die ganze Zeit über mit ein halb gearbeitet. Ja, das ist jetzt sehr stark auch so ein bisschen ans Gefühl appelliert. Da müsste man auch nochmal in Mathebücher gucken, ob das denn alles so richtig ist. Aber das Gefühl sagt eben, wenn Sie eine Zahl aus dem Intervall 0 bis 1 gleichverteilt auswählen und das unendlich oft machen, kommt halt der Erwartungswert raus. Ne? Das ist halt der Erwartungswert. Und der Erwartungswert ist halt ein halb. Das heißt, das, was wir jetzt als erste sozusagen Vereinfachung einführen, ist, dass wir R-Log RG gleich ein halb wählen. Das sind einfach nur die Erwartungswerte dieser beiden R's. Wenn Sie es im Unendlichen machen, ist das so, als hätte man jedes Mal ein Halb ausgewählt. Also, es gibt dann Leute, die haben die Analyse noch auch genauer gemacht. Na, nicht, muss ja nicht nur ein Halb sein, sondern na, die Abweichung davon. Wer weiß, dass die einen Schwarm irgendwo anders hinschubsen. Na, aber dann kann man eben auch auf die höheren Momente gucken, also Standardabweichung, die Standardabweichung der Standardabweichung und so weiter. Und die haben diese ganze Analyse dann nochmal gemacht und dann kommt halt raus, dass tatsächlich die Rechnung mit ein Halb das ist, was durchkommt. Deswegen auch eben dieser Appell an die Intuition, wenn ich es unendlich oft mache, dann ist das so, als stünde hier ständig ein Halb. Wie gesagt, man müsste es eigentlich nochmal nachrechnen, aber das war wilde Rechnerei von denen, die das mit den höheren Momenten gemacht haben. Und es kam nur das raus, was wir sowieso machen. Also schon auch interessante Sache. So, jetzt brauche ich nur das Fenster. Jetzt kommt natürlich wieder die typische Zauberei. Ne? Also so wie man es in der Schule ja auch oft präsentiert bekommt und im Studium dann noch viel öfters in Vorlesungen. Nicht? Da wird halt so irgendwie auf ganz geheimnisvolle Art und Weise etwas gewählt. Das setzt man dann ein und dann vereinfacht sich auf einmal alles. Nicht? Also diese Zauberei ist natürlich gar keine Zauberei, sondern das sind halt dann Wissenschaftler gewesen, die da im stillen Kämmerlein gesessen haben. Und dann waren sie irgendwann durch, ne? Also irgendwie wild rumgerechnet und dann, hat tatsächlich funktioniert. Und dann guckt man, wie hätte ich denn die ganze Rechnung abkürzen können, wenn ich gleich das so und so gewählt hätte. Das ist, ne, man muss einmal durchkommen, dann guckt man nochmal hin und dann so, was hätte ich denn gleich machen sollen? Das ist dann eben die Zauberei, wenn ich es nur noch so hinschreibe. Und genauso machen wir das nämlich jetzt auch. Wir sagen, wir substituieren jetzt alle. In dieser Beziehung da hinten, Substitution, ja, wir führen eine neue Variable ein. Nicht? Das kennt man auch vom Integrieren vor allem, da war es ja schon in der Schule, da war es ja so ganz oft so, dass es wie Zauberei aussah, was man bei der Substitutionsregel so einsetzt. Nicht? Das ist so, man setzt das Richtige ein und dann kommt auch das raus, was man haben will. Ja, das ist eben viel erfahrungswert und so ähnlich ist das jetzt hier auch. Wir sagen jetzt, dass also eine neue Variable, die heißt b, die soll jetzt halt sowohl b log als auch das globale b ersetzen. Ja, das soll irgendwie eine Kombination von beiden sein, dann haben wir nur noch b. Und b ist jetzt eben der Mittelwert von dem lokalen und dem globalen. So, was dann rauskommt, sondern wir machen eben noch eine zweite Substitution. Und das ist jetzt eben die wirklich im ersten Moment nach Zauberei aussehende Sache, aber Sie sehen, das ist auch nur Kochen mit Wasser, das ist in Wirklichkeit keine Zauberei. Und das, was wir machen, ist, wir führen halt noch die neue Variable p ein, um jetzt unser globales und unser lokales da irgendwie wegzuzaubern, also die beiden p's. Und deswegen sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus, das lokale b dividiert durch die Summe der beiden b's mal das lokale p plus, dreimal dürfen Sie raten, jetzt das globale b hier, dann wieder die Summe von den beiden. Und jetzt natürlich dann das entsprechende pgk an der Stelle. Also diese beiden Variablen, die führen wir jetzt neu ein. Keine große Sache. Sieht jetzt aus, wie kommt man denn da drauf? Ja, man rechnet es und dann sagt man, ich wähle es mal so und dann klappt das, dass sich die Sachen gleich von Zauberhand halt dann von selbst wegrechnen. Denn mit diesen beiden Sachen wird aus den beiden Gleichungen, die da drüben stehen, wird jetzt einfach vk plus 1 ist gleich a mal vk. Plus b mal das neue pk minus xk. Substitution, wenn man das jetzt hier alles einsetzt, entsprechend auflöst und dann immer wieder da einsetzt und eben hier dieses Rechnen mit dem 1/2, da kommt das 1/2 hier nochmal vor, dann vereinfacht sich der Geschwindigkeitsupdate auf etwas, was hier ist, wo wir jetzt nur noch eine solche Differenz haben. Und ja, xk plus 1 ist natürlich immer noch c mal xk plus d mal vk plus 1. So, jetzt haben wir das als Bewegungsgleichung. Also damit sind wir gestartet, haben jetzt hier dieses 1/2 eingesetzt, haben zwei neue Variablen eingesetzt und sind jetzt zu dem da gekommen. So, diese obere Beziehung, die nicht die obere, die untere Beziehung, die können wir jetzt nach vk plus 1 auflösen. Wir haben jetzt hier vk plus 1 stehen und hier vk plus 1. Und wir wollen ja gleich den Grenzübergang hier ins Unendliche machen. Also wir wollen jetzt genau sehen, wir wollen eine Beziehung haben zwischen xk und xk plus 1. Und im Unendlichen soll ja ein Fixpunkt erreicht werden. Im Unendlichen, der Grenzwert soll halt sein, dass das gleich dem ist. Fixpunkt heißt ja, wenn ich das Ganze wieder einsetze, kommt das Gleiche raus. Sie haben eine feste Zahl, die geben Sie rein und es kommt genau die Zahl, die Sie reingesteckt haben, auch wieder raus. Fixpunkt. Und im Unendlichen soll halt, ne, da soll sich nichts mehr tun, und nichts mehr tun heißt halt, dass das gleich dem ist. So, und wir können jetzt diese Beziehung hier auflösen nach VK und setzen das dann gleich. Also wenn ich das jetzt nach VK auflöse, nach VK plus 1 auflöse, also jetzt dies hier, dann wird halt daraus VK plus 1 ist gleich 1 durch D mal x hoch k plus 1 minus c mal x hoch k. Das ist einfach nur das hier rübergebracht und dann durch d dividiert. Dann kriegen Sie halt diese Beziehung. So, und jetzt kommt eigentlich der Haupttrick bei diesen Analysen. Das ist jetzt eine rekursive Beziehung. Das ist, wie man von, wie man aus k plus 1 und k vk plus 1 macht. Aber eine rekursive Beziehung, die gilt ja für alle k. Das heißt, wir können jetzt auch noch mal etwas hinschreiben, wo wir den Laufparameter k um 1 verschieben. Das heißt, wenn das gilt für alle k, dann gilt auch das für alle k. Also wir haben jetzt nichts anderes gemacht, als einfach diesen Parameter, das ist doch ein Und, wir haben jetzt diesen Parameter einfach um 1 nach unten verschoben und hier, einfach nur diese Parameter um 1 verschoben. Das ist eine rekursive Beziehung, ob Sie jetzt k plus 1, k plus 1, k schreiben oder k, k, k minus 1, beide Beziehungen müssen gelten. Jetzt wird halt eingesetzt. Also, was haben wir jetzt hier gemacht? Wenn wir jetzt wieder in die Gleichung da drüber gucken, ich schiebe es gleich wieder um. So, was haben wir jetzt hier? Hier hängt jetzt die Geschwindigkeit nur noch von den beiden x'en ab. Also hier steht die Geschwindigkeit und hier stehen nur noch x auf der rechten Seite. Hier steht nur, natürlich durch die Verschieberei, nur nochmal die Geschwindigkeit und hier wieder eine Differenz der beiden x'e. Also hier haben wir die Sache k plus 1 k, aber nur an den x'en. Hier haben wir k, k minus 1, wieder nur an den x'en. Und das ist jetzt vk plus 1, beziehungsweise vk. Und das setzen wir jetzt da ein. Also ich nehme das jetzt und schreibe das da hin. Das ist vk plus 1, das nehme ich und schreibe es da hin. Dann vk habe ich ja auch, das setze ich da ein. Also das kommt jetzt dahin, das kommt dahin. Und dann haben wir eine lange Beziehung, wo nur noch x und p's auftauchen. Und wenn ich das jetzt noch ordne, also sammle, dann kommt genau das rein. Also, ich male es doch nochmal. Das setze ich jetzt da ein. Das setze ich da ein. Und wenn ich das gemacht habe und dann sammle, die x sammle und das p auf die andere Seite bringe, kommt genau das dabei raus. Einsetzen. Nicht einsetzen ergibt dann diese Beziehung. So. Jetzt sehen wir, vielleicht nicht wirklich überraschend, dass b und D immer gemeinsam vorkommen. Also da, wo das B steht, da steht auch immer das D. Also gemeinsam heißt auch wirklich, da, wo ein B steht, ist das D nur immer dran gemalt. Hier auch nochmal. Also an dieser Stelle und an dieser Stelle und nirgendwo anders, also das ist kein... An diesen beiden Stellen taucht, nur da tauchen B und D auf. Und die tauchen immer gemeinsam auf. Und ja, wieder Trick, ja, wir können jetzt einfach sagen, wir setzen D gleich 1 und wählen B hinterher, werden wir dann sehen, ne? Hinterher richtig. Ja, also wir tun jetzt so, als wäre D gar nicht mehr da. Und wir werden dann halt, ich habe ja gesagt, ne, Zielanalyse der Parameterwahl, wir werden dann sagen, B muss gewählt werden so und so. Jetzt wollen Sie aber das D nicht als 1 haben, sondern als ein Drittel. Ja, dann ist es halt so, dass wenn D gleich ein Drittel ist, dann müssen Sie Ihr B, das wir gleich spezifizieren werden, so entsprechend anpassen, dass das Produkt halt richtig ist. Also wenn wir jetzt hier D gleich 1 sagen, dann können wir B ausrechnen. Wenn wir ein anderes D nehmen, dann müssen wir das ausgerechnete D so anpassen, dass halt der Wert, den wir jetzt gleich ausrechnen werden, rauskommt. Klingt komplizierter als es ist, ist einfach, ja, dadurch, dass wir hier die beiden haben, können wir sagen, einen können wir festhalten und nur noch den anderen wählen, weil das Produkt ist das, auf das es ankommt. So. Und also setze D gleich 1 und wähle B hinterher richtig. So, jetzt das hier dieses PK, das ist jetzt das, was ich vorhin schon einmal angedeutet hatte. Dieses PK ist jetzt unser Ziel. Da wollen wir hin. Und das K soll jetzt eben auch so sein, dass wenn das K ins Unendliche rutscht, dann soll das ein fester Wert sein. Nicht? Also das soll fest sein im Unendlichen. Und die X sollen sich auf dieses P zubewegen. Nicht? Also das hier ist irgendwie im Unendlichen soll das ein fester Wert sein. Das ist das, worauf wir uns einigen wollen, nicht wir, sondern der Schwarm sich einigen soll, wenn er jetzt dann den Unendlichkeitspunkt erreicht hat. So, und die X, die wollen halt dahin, ne? Die sollen das im Unendlichen erreichen. Das ist das Ziel, wo die X hin sollen. Oh, und wenn die X dahin sollen, dann sollen die sich halt nicht mehr ändern. Also im Unendlichen sind die dann da. Und wenn ich jetzt die ganze Gleichung nochmal anwende, bleibe ich da. Ne? Wie gesagt, ein Fixpunkt soll es jetzt sein. Und Fixpunkt heißt, ne, ich suche das X, sodass, ja, ohne die Ks hier, ich suche jetzt ein X, sodass dieses X gleich diesem festen Wert ist. Also, nicht? Also die XK sollen im Unendlichen, ich lasse jetzt mal das K auch noch weg, dieses P hoch irgendwas erreichen. Was heißt das? Wenn die X dahin gehen und das nicht, also erreichen heißt eben, da ändert sich nichts mehr dran, das soll fest sein, dann habe ich nur noch X plus. Ja, da haben wir jetzt schon das D weg. Hier steht jetzt nur noch B minus A mal C. Wieder ein X, der Fixpunkt. Plus A mal C mal wieder unser Fixpunkt, das soll gleich, D ist weg, B mal PK sein. Wir suchen also jetzt diesen Punkt im Unendlichen wo wenn wir, also ne, wir suchen diese Zahl x, die, wenn wir sie hier einsetzen, wieder x ergibt. Ne? Also das x soll da hingehen und das soll irgendwann mal gelten. So, das formen wir jetzt mal um, wie man es in der Schule in Mathe gelernt hat. Nicht? Da sind jetzt nur noch die x. Wir klammern einfach aus, oder wir sammeln jetzt die Parameter vor den x. Das heißt, hier haben wir jetzt einmal x plus b minus a mal c. Und hier nochmal plus a mal c. Cool, ne? Also minus a mal c plus a mal c mal x gleich b p. So, was haben wir jetzt hier? Ah, cool, ne? Wie ich mich verrechne. Und keiner stoppt mich wieder. Da kommt natürlich ein Minus hin. Ja, also war ja ganz offensichtlich, dass ich mich da jetzt da verschrieben habe. Also dieses Minus kommt dahin, dann wird es auch viel schöner zu rechnen. Also viel angenehmer, dass da schöne Mathematik jetzt wieder fällig ist. B minus A minus C plus A mal C. So. Ja, das ist jetzt viel schöner, weil da kann man wieder noch Sachen entdecken. Ja, was haben wir denn jetzt da stehen? Wir machen jetzt halt hier so einen Parametervergleich. Hier ist jetzt das b und hier ist ein b. Also dieses b soll als Parameter b mal x soll gleich b mal p sein. Die x, die sollen ja hier, diese x, dieses feste x soll diesen festen Punkt dann irgendwo im Unendlichen erreichen. Das heißt, das, was wir haben wollen, ist das b mal x gleich b mal pk ist. Wie kriegen wir das hin? Der Rest muss 0 sein. Also 1 minus a minus c plus a mal c, das soll 0 sein. Nicht? Also wenn das 0 ist, dann bleibt nur noch übrig b mal x gleich b mal pk und x soll ja gerade dieses pk im Unendlichen erreichen. Nicht? Also der Wunsch ist jetzt, dass das 0 ist und das, was da steht, ist natürlich jetzt auch wieder eine Sache, total kompliziert, wenn man das ganz oft schon gemacht hat in seinem wissenschaftlichen Alltag. Das, was da steht, ist nämlich nichts anderes als a minus 1 mal c minus 1. A mal c haben wir hier, minus a haben wir hier, minus c haben wir hier, minus 1 mal minus 1 ist 1, haben wir hier. Also wenn Sie das sehen, das ist eine ganz typische Erfahrung. Wenn man das sieht, weiß man, das kann ich faktorisieren. Wie gesagt, das ist Erfahrung. Das ist jetzt, wenn Sie es nicht sehen, ist das nicht schlimm, sondern es ist, wenn man es öfters gemacht hat, Maple kann das auch, also wenn Maple das kann, das ist nur ein Computer, dann können Sie das auch irgendwann mal. Also drauf gucken. Und bei dieser Sache immer erstmal daran denken, könnte ich es denn faktorisieren? Und ja, man kann es faktorisieren. So, das soll 0 sein. Und so wie wir hier oben diese d gleich 1 Geschichte gemacht haben, können wir jetzt hier auch schon wieder einen Parameter rausschmeißen. Wir haben ja hier den Parameter d eliminiert und haben gesagt, ja, wir wählen das Ganze hinterher richtig. Damit dieses Produkt 0 ist, können wir jetzt beispielsweise sagen, setze c gleich 1. Wenn ich c gleich 1 setze, kommt dann da auch tatsächlich 0 raus. So, was hilft uns das? Wir haben jetzt zwei Parameter schon mal rausgeschmissen. Ja, wir haben ja immer noch hier ein lineares System von von Variablen und wir wollen halt deren Lösung bestimmen. Und das Ganze soll ja konvergieren. Was heißt jetzt Konvergenz? Was heißt Konvergenz für die Geschwindigkeit? Die soll gegen 0 gehen. Also die Geschwindigkeit soll gegen 0 gehen. Und Konvergenz heißt, also hier in unserer Bewegungsgleichung, die Geschwindigkeit soll gegen 0 gehen. Und dieser Ort hier, der soll gegen diesen festen p-Wert gehen. Und das können wir jetzt, nachdem wir diese beiden Parameter da rausgeschmissen haben, hier alles jetzt dann einsetzen, können wir gleich wieder in eine rekursive Beziehung hinschreiben. Ich muss noch wieder ein paar Mal sagen, das sieht jetzt alles hier so viel nach Geschreibsel aus. Wenn man sich das nochmal in Ruhe anguckt, sieht man, dass das schon relativ, also ich finde es auch erstaunlich einfache Rechnerei ist, um gleich die Parameter zu bestimmen, auf das der Schwarm halt konvergieren soll. So, was haben wir jetzt alles? Nochmal alles wieder schön zusammensammeln. Zusammen auch mit den Sachen da oben. Ich hole jetzt mal das x nach oben. Habe also jetzt den Vektor. Das sind jetzt nicht die Vektoren wie da, sondern das sind also jetzt einfach nur zwei Gleichungen, die jetzt da kommen. Das ist jetzt der Vektor der x und der Vektor der Geschwindigkeiten. Ja, die fasse ich jetzt einfach so als Zweiertupel zusammen. So, hier kommt jetzt eine Matrix hin, 1 minus b minus b a und a mal xk vk plus bb mal pk. So, das, was jetzt hier steht, ist xk plus 1 ist gleich 1 minus b mal x hoch k. Also 1 minus b mal x hoch k plus a mal vk plus b mal pk. Das ist genau das, was wir in diesem ganzen Zusammenhang jetzt immer schön zusammengewuselt haben. Das ist jetzt die Beziehung für die x und entsprechend für die v's haben wir jetzt vk ist gleich minus b mal x hoch k plus a mal vk plus b mal pk. Also Sie können jetzt, was wir da gemacht haben, so hinschreiben. Und was ist das jetzt? Das ist jetzt ein neuer Vektor. Ich nenne ihn jetzt mal groß y k plus 1 ist gleich groß a mal der Vektor yk plus bb mal, ja, und der hier, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte, das soll ja im Unendlichen ein fester Punkt sein, das soll jetzt hier irgendwie p werden. Also b mal p. Jetzt ohne irgendwelche k's, im Unendlichen brauchen wir das k nicht mehr. So, das haben Sie schon mal auf dem ersten Übungsblatt gesehen. Das, was jetzt da steht, ist eigentlich Matrixmultiplikation. Mehr ist es nicht mehr. Also wir wollen jetzt, wenn wir den Vektor ausrechnen wollen, müssen wir halt den vorhergehenden Vektor mit a multiplizieren. Um das zweimal zu machen, müssen wir halt a Quadrat ausrechnen. Das hier ist dann halt so eine Störung, so eine Perturbanz. Aber das, was halt die Sache ausmacht, ist dieses a hoch. Also wenn ich y 20 ausrechnen will, muss ich a hoch 20 ausrechnen. Das haben wir auf dem ersten Übungsblatt gemacht. Das ist halt Eigenwerte berechnen. Nicht? Also das, was unser Ziel ist, ist das Ganze soll, ich habe es ja gerade gesagt, wir wollen jetzt erreichen, dass die x, die sollen gegen p gehen und die Geschwindigkeit gegen 0. Also das ist der Punkt, den wir erreichen wollen. Und das mit Geschwindigkeit 0. Und naja, bei solchen dynamischen Systemen nennt man das, diesen Punkt hier, das Equilibrium. Das sind halt nicht nur Filme, das Wort Equilibrium, sondern das ist auch da, wo so ein System sich eingeschwungen hat. Ne? Das ist dieser Punkt hier. Nicht? Also das ist, nennt man Equilibrium oder eben auch der Fixpunkt dieser Beziehung da drüben. So. Das System konvergiert. Wenn die Beträge der auch komplexen Eigenwerte dieser Matrix A alle echt kleiner als 1 sind. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, also ne, erinnern Sie sich einfach an das erste Aufgabenblatt zurück. Ne? Da haben Sie ja zum Beispiel auch die Fibonacci-Zahlen ausgerechnet. Nicht? Das war ja jetzt auch, ne, dass die neuen, da waren es die aufeinanderfolgenden Zahlen, ne? Die Fibonacci-Zahlen war dann diese Matrix mal das vorhergehende Paar. Ne? Da gab es auch keine Störungen hinten. Ne? Das ist, deswegen Fibonacci-Zahlen ist ja auch so ein Standardbeispiel, wie man Rekursionsgleichungen löst. Ja, und warum man das Eigenwerte nennt, haben Sie dann gesehen, weil da haben Sie diese Matrix ja auch gehabt. Und da ist es halt so, die Fibonacci-Zahlen, wie man halt weiß, die werden beliebig groß. Nicht das, was wir dann in der ersten Aufgabe gemacht hatten, war ja irgendwie so eine Matrix mal, was mit dem Taschenrechner sollte man, ich weiß nicht, hoch 20 oder irgend so einen Wert ausrechnen. Ne? Das war ja, also nicht Rekursion machen, sondern halt explizit ausrechnen. Und das war dann eben die Eigenwerte von dieser Matrix, hoch 20 oder hoch 100, egal welchen Wert Sie halt haben wollen, immer hoch diesem Wert, den Sie dann haben. Wenn man diese Sache so hinkriegt, dass man irgendwie vorne eine Matrix hat und hinten eine Matrix, und das, was exponentiert wird, ist nur diese Diagonalmatrix, wo die Einträge in der Diagonalen die Eigenwerte sind. So, wie man es dann immer so macht, in den Übungen waren die Eigenwerte schöne Zahlen. In Wirklichkeit sind Eigenwerte nicht immer schöne Zahlen und sie sind auch nicht immer reell. Ja, also Eigenwerte können natürlich auch komplexe Zahlen sein, das heißt, die können Realteil und Imaginärteil haben. Und das Imaginäre ist nicht irgendwie so, gibt es auch, sondern das ist eben das, was in der Wirklichkeit ganz, ganz oft vorkommt. Das ist sozusagen der Normalfall. Denn der Imaginärteil ist bei solchen dynamischen Systemen, ne, das nennt man halt ein dynamisches System, der Imaginärteil ist bei dynamischen Systemen fürs Schwingen verantwortlich. Nicht? Weil ne, ein Imaginärteil hoch irgendwas, ne, das ist so ein bisschen, wir hatten ja noch die Aufgabe, wo ich gefragt hatte, der negative Eigenwert, was ist der Einfluss des negativen Eigenwerts auf diese Schwinge, auf das, was da ausgerechnet wird. Und der Gag ist ja, wenn Sie also wirklich reine negative Zahlen haben, ne, eine negative Zahl hoch 2 ist positiv, das heißt, Sie addieren was Positives. In der nächsten Iteration, negative Zahl hoch 3, ist das was Negatives. Ne, das heißt, Sie sehen schon, auch mit den negativen Zahlen ist es das, dass durch die Summiererei kommt was Positives dazu. Beim nächsten Mal wird es aber abgezogen. Beim nächsten Mal ist es wieder positiv, dann ist es wieder negativ. Und naja, wenn es größer ist als 1, dann sehen Sie, dass da so ein Zickzackmuster entsteht. Das ist bei imaginären Zahlen nochmal ein bisschen was anderes. Ja, da ist es dann, dann ist es eine Zeit lang positiv, dann ist es eine Zeit lang negativ. Ne? Da wird ja dann was aufsummiert, dann ist es wieder eine Zeit lang positiv und wieder negativ. Das heißt, die komplexen Zahlen bei den Eigenwerten, die machen gerade das Schwingen des Systems aus. So, konvergieren tut es, wenn es echt kleiner als 1 ist, denn wenn es echt kleiner als 1 ist und wir das k gegen unendlich gehen lassen, dann ist der Einfluss der Matrix halt weg. Und dann sehen Sie, das ist ja das, was wir erreichen wollen. Also der Einfluss der Matrix geht weg, wenn die Eigenwerte kleiner als 1 sind. Das ist eine 2-2-Matrix. Die Eigenwerte können wir ausrechnen. So, also, was machen wir? Wir berechnen jetzt die Determinante von, wie man es gelernt hat, 1 minus b minus lambda, a minus lambda und minus b. Das ist die Matrix, von der man die Nullstellen jetzt ausrechnet, also die Determinante und davon dann die Nullstellen. Also diese Determinante, das minus das mal dem ist halt dann der Wert. Das ist also 1 minus b minus lambda mal a minus lambda plus, hier haben wir jetzt nur noch a mal b, das mal das minus das mal das, aber hier ist ein Minuszeichen. Mein Gott, jetzt wird das alles einfach. Ja, dann haben wir plus a mal b. Und die Eigenwerte sind die Nullstellen davon, das heißt schon wieder mal was wir auf Null setzen wollen. Ja, Nullstellen davon kann man jetzt ausrechnen. Geteilt 2 davon ist gleich a minus b plus 1, eine quadratische Gleichung, ne? Also a minus b plus 1 halbe plus minus Wurzel aus a minus b plus 1 Quadrat durch 4 minus a, daraus die Wurzel. So, das ist jetzt das sind jetzt die beiden Eigenwerte dieser Matrix, die da steht. So, Sie sehen, was wir jetzt alles erreicht haben. Damit haben wir angefangen, viel rumgewuselt und sind jetzt darauf gekommen, dass diese Werte beide echt kleiner als 1 sein müssen, damit dieses lineare System, dieses dynamische lineare System, damit das konvergiert. Und jetzt kann man halt nochmal schnell eine Tafel freimachen. So ohne, doch er ist angeseilt. Ich wollte gerade sagen, so ohne Netz und doppelten Boden. So, also da oben haben wir jetzt die beiden Eigenwerte ausgerechnet. Ja, und die Eigenwerte sind also kleiner . Ja, und jetzt können wir halt gucken, wie man A, B und das Verhältnis von beiden wählt, damit das passiert. Die sind halt kleiner bei folgender Wahl: a kleiner als 1 und b größer als 0 und 2a minus b plus 2 größer als 0. Nicht also auch nochmal hier, da steht die Beträge, ne, das sind wirklich der Betrag einer komplexen Zahl, ne, das ist ja Realteilquadrat plus Imaginärteil zum Quadrat und daraus nochmal die Wurzel. Also wenn wir die Parameter so wählen, dass diese drei Beziehungen erfüllt sind, dann sind diese Lambdas, die wir ausgerechnet haben, kleiner als 0. Ne? Also, ja, das ist jetzt hier gucken, wann ist der Betrag von den Dingern kleiner als 1. Das ist das, wo Sie halt nachgucken müssen. Und das ist der Fall, wenn diese drei Sachen gelten. Und das kann man jetzt einfach mal aufzeichnen, wie das Verhältnis von A und B zueinander aussieht. Das ist jetzt B. 1, 2, 3, 4. 1, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. So, also, das hier ist jetzt A, das ist B. Und wie sieht das Ganze aus? Bei 1, 4, bei minus 1, 0 und eben bei 0, 1. Und den Durchgang haben wir bei 2. Mal gucken, ob ich gut gezeichnet habe. Halbwegs gut. So, das heißt, dieses hier, das ist jetzt b gleich 2a plus 2. Das ist diese Einserlinie und das sind diese anderen Sachen. Also wenn Sie hier drin sind, hier Die Parameterwahl hier drin konvergiert. Wenn Sie A und B so wählen, dass Sie hier in diesem Dreieck sind, also A gleich 1,5 und B gleich 1, dann sind Sie hier drin und dann konvergiert Ihr System. Wenn Sie außerhalb sind, konvergiert es nicht. Also dieses Dreieck hier, das ist das Konvergenzdreieck, wenn Sie ein A und B so wählen, dass Sie hier drin sind, dann konvergiert Ihr System. Aber Sie können noch ein bisschen mehr sogar sagen. Also es gibt halt mehrere Schwingungen. Es gibt zum Beispiel das Zigzagging. Das ist das mit den negativen Zahlen, was ich vorhin gesagt habe. Positiv, negativ, positiv, der Exponent negativ, dann zickzackt das. Das ist halt mindestens einer der Eigenwerte. Hat negativen Realteil. Und harmonische Schwingung, das ist, es gibt komplexe Eigenwerte. Und die kann man jetzt hier nochmal drin identifizieren, also die komplexen Eigenwerte, und damit soll es dann auch für heute durch sein. Komplex heißt halt, wenn das, was unter der Wurzel steht, negativ ist. Dann haben wir imaginäre Zahlen. Und das Ganze sieht dann halt so aus. Wir haben dann hier so eine Kurve, die halt bei 1 hier berührt. Und wenn Sie jetzt hier die Parameter drin wählen, also A und B hier drin wählen, dann ist das Ganze sogar harmonisch. Also Sie gucken einfach, wann ist das, was unter der Wurzel steht, negativ. Das ist dann in diesem Bereich. Das heißt, hier wird harmonisch geschwungen und hier wird direkt geschwungen. Also wenn man das jetzt so aufmalt, es gibt halt die drei Konvergenztypen. 1, 2, 3. Und das soll jetzt der Grenzwert sein, also hier dieses P. Und dann gibt es die Konvergenz, die so da hingeht. Man stürzt sich so auf den Wert und kommt dem immer näher. Dann gibt es das Zickzacking, das mit dem negativen Realteil. Zum Quadrat wird dann halt etwas Negatives. Und das Harmonische ist dann halt sowas. Also die genauen Punkte liegen natürlich dann, also es gibt mehrere, die dann oberhalb sind, wieder ein paar, die unterhalb sind, dann wieder ein paar oberhalb und so weiter. Also direkte Konvergenz, Zickzacking und harmonische Schwingung. Und das soll es für heute gewesen sein. Das Paper ist von dem Trellia, ist auf der Webseite verlinkt, ist sehr lesenswert. Einige der Rechnungen, die wir gemacht haben, stehen da nicht drin. Das ist halt, ich habe ja gesagt, da ist so viel Standard mit bei, also Standard von Leuten, die sich da wissenschaftlich mit beschäftigen. Und da steht halt einfach, da, ich glaube, irgendwie da ist dann Schluss. Und auch so einige der Vereinfachungen stehen nicht, sondern da wird das System hingeschrieben, hat Eigenwerte und dann kommt das raus. Und dann die einzelnen Schritte, die haben wir wenigstens heute noch gemacht. So, ich wünsche Ihnen dann halt einen schönen Maifeiertag und ich sage bis zum nächsten Mal.